Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass ich heute wieder mit Herr Professor Albrecht über Neurologie sprechen darf. Mal was ganz anderes, sollte man denken. Aber nein, wir unterhalten uns natürlich weiter über die Augenheilkunde und auch weiter über bekannte Dinge wie das OCT, aber vielleicht eher zu bisher weniger beleuchteten Themen. Heute geht es um die idiopathische intrakranielle Hypertension und dabei im Zusammenhang mit dem OCT genau über die Rolle des OCTs bei der Diagnose und dem Monitoring.
Ja, hallo Frau Licht.
Erstmal schön, dass ich da sein darf.
Ich wollte
sagen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Genau, und danke auch nochmal an MGN fürs Möglichmachen des Podcast-Monats. Ja, das letzte Mal haben wir uns ziemlich verquatscht, als es darum ging, die MS nochmal zu besprechen. Aber danke, dass Sie da nochmal so drauf eingegangen sind. Vielleicht geht's heute ein bisschen schneller, aber ich würde es trotzdem gerne anreißen. Was genau ist die idiopathische intrakranielle Hypertension? Und warum begegnet die sowohl Ihnen als auch uns?
Ja, also die idiopathische intrakranielle Hypertension ist eine Erkrankung, die mit erhöhtem Liquordruck einhergeht, die wir auch bei einer Liquorpunktion im Liegen bei den Patienten messen können mit so einem Steigrohr. Und da sprechen wir von einem erhöhten Liquordruck, wenn es über 25 Zentimeter Wassersäule der Liquordruck ist und bei 20 bis 25 Mikrometer ist so ein Graubereich gemäß der Diagnosekriterien. Mhm. Typischerweise haben die Patienten Kopfschmerzen und häufig auch Sehprobleme und augenärztlich und da überschneiden sich unsere beiden Interessenfelder, zeigen die Patienten typischerweise ein Papillenödem und es kann auch zu Gesichtsfelddefiziten führen. Und natürlich auch, wenn es ausgeprägt ist und zu lange andauert, zu irreversiblem Sehverlust.
Wichtiger Hinweis, vor allen Dingen dafür, wenn man sich vorstellt, die kommen mit sowas Unspezifischem wie Kopfschmerzen, kann ja schon mal passieren, dass sie dann sowohl zum Augenarzt als auch zum Neurologen gehen. Soll auch schon mal vorgekommen sein, dass der Augenarzt zurück an den Neurologen überweist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man von Kopfschmerzen darauf, dass die Patienten vielleicht eine idiopathische intrakraniale Hypertension haben? Sagt man dazu eigentlich noch Pseudotumor cerebri oder ist das veraltet?
Das geht immer so hin und her. Also eine Zeit lang war Pseudotumor cerebri total out, dann hat man es wieder gerne benutzt. Ich benutze gerne idiopathische intrakranielle Hypertension.
Kurz IIH.
Genau.
Also hier im Paper wird es immer, wir können es jetzt auch in Zukunft abkürzen. Für diese Folge wissen ja auch alle, was gemeint ist. Ja, dann können wir an der Stelle ja gerne reingehen in die Studie und die Methodik. Hier waren Sie auch wieder mit am Werk. Wir haben das letzte Mal auch über eine von Ihren Studien gesprochen. Und was haben Sie hier gemacht?
Also wir haben zunächst einmal bei den Patienten, die wir in unserer stationären Betreuung hatten, die mit IIH auf die Station kamen, OCT-Untersuchungen gemacht. Und da kann man sehr, sehr schön sehen, wenn man den OCT-Scan auf die Papille fokussiert, kann man sehr schön das Pupillenödem sehen und auch quantifizieren. Und wir haben da so einen Custom-Algorithmus angewandt, den die Kollegen aus Berlin entwickelt hatten, mit dem man das Volumen des Sehnervkopfes genau ausmessen kann. Man kann aber auch letztendlich, wenn es einfach so um die diagnostische Aussagekraft geht, auch einfach im Querschnitt sich das anschauen und sieht dann auch, ohne auszumessen, schon, dass der Sehnerv eben geschwollen ist bei der bei so einem Papillenödem.
Es gibt dazu ja auch diese Frisee-Kriterien, die die Augenärzte ganz gerne mal anführen.
Genau.
Also
das ist tatsächlich so, dass das, was den Neurologen dann mit seinem fundoskopischen Kenntnissen so an die Grenzen führt, ne, eben dann ein Papillenödem zu quantifizieren, fundoskopisch und nach Friesen zu beurteilen. Und da ist tatsächlich so ein OCT-Scan, wo man wirklich auch ausmessen kann, wie viel Mikrometer ist das vorgewölbt oder eben das Volumen bestimmen kann, deutlich besser quantifizierbar und auch letztendlich einfacher durchzuführen.
Trotzdem hat man hier aber auch noch mit Ultraschall die Papillenprominenz gemessen. Fand ich auch noch schön. Also
Genau, und zwar, ja. Wir haben halt so ein bisschen geguckt, was gibt's für Tools, die wir da anwenden können. Dass die Ultraschalluntersuchung war an der Uniklinik Düsseldorf, wo wir die Studie durchgeführt hatten, schon wesentlich länger etabliert in dieser Fragestellung, hat sich aber im Rahmen dieser Studie als weniger genau herausgestellt.
Okay. Dann zum, wie ich finde, unglaublichsten Punkt. Es war ja eine gematchte Kohorte, was ja immer schon schön ist. 21 IIH-Patienten und 27 Normalos, wie man jetzt so sagen könnte.
Genau.
Und sie haben bei allen eine Liquorpunktion gemacht. Ist das korrekt?
Also wir haben die Patienten natürlich punktiert und Liquordruck gemessen. Bei den Kontrollen haben wir keinen Liquordruck gemessen, haben wir keine Liquorpunktion gemacht.
Okay, ich habe mich schon gefragt, wie sie das durch die Ethik gekriegt haben.
Nee, aber die waren,
das am
die waren hinsichtlich Alter und Geschlecht gematcht, weil natürlich Alter einen Einfluss hat auch auf die Atrophie-Maße, die wir dann ja auch, makuläre Atrophie, die wir dann ja auch im Verlauf gemessen haben. Aber die Liquor-Druckmessung haben wir tatsächlich nur bei den IIH-Patienten gemacht.
Okay, dann gehen wir doch direkt rein. Sie haben gesagt, das haben wir da gemessen. Was haben Sie denn sonst noch so messen können und rausfinden können?
Also zunächst einmal hat man ganz einfach in der Querschnittsmessung bei Baseline festgestellt, dass wir das Pupillenödem mit dem OCT super quantifizieren können und dass das Optic Nerve Head Volumen gegenüber den Kontrollen signifikant erhöht ist und dort auch bei diesen Patienten korreliert mit dem Liquoreröffnungsdruck. Also, dass wir also ein Maß wahrscheinlich auch haben für der Schwere des Papillenödems und der Schwere der IIH-Erkrankung. Und dann haben wir im Verlauf geschaut nach Liquorpunktion und nach Therapieinitiierung mit Acetazolamid und haben da tatsächlich gesehen, dass auch unter Therapie dieses Papillenödem abnimmt. Dass wir also einen Therapieerfolg messen und quantifizieren können. Am Optic Nerve Head Volumen. Und was dann aber auch letztendlich noch wichtiger ist aus meiner Sicht, ist, dass wir eben auch an der Makula, also weit weg vom Sehnervkopf, Atrophie messen konnten und dass die abhängig war oder das relevant beeinflusst war von dem Ausmaß des Papillenödems. Dass wir also Augen, die ein stärkeres Papillenödem hatten, mehr makuläre Atrophie gezeigt haben und diese Atrophie, die eben abseits der Papille stattfindet, ist ein Maß für Neurodegeneration, für irreversible Schädigung.
Das ist ja schon mal eine ganz wichtige Aussage. Das heißt, das hat ja auch dann eine gewisse Dringlichkeit, je mehr man das halt sehen kann. Was uns ja eigentlich direkt zur Therapie bringt, Sie haben das ja gerade schon angesprochen, Acetazolamid.
Genau, hast du die.
Da würde ich gerne noch mal kurz drüber sprechen, weil das ist ja schon ein Medikament, was wir ganz gerne geben. Aber wir trauen, glaube ich, wir trauen es uns selten, in den Dosen zu geben, in denen man das dann gibt. Könnten Sie das vielleicht nochmal sagen, wie man das behandelt?
Ja, also das wird verhältnismäßig gut vertragen und wir fangen typischerweise mit 250 Milligramm Acetazolamid da an, kann die Dosis auch noch steigern. Und wenn das nicht ausreicht, besteht auch die Möglichkeit, die Patienten zum Beispiel auf Topiramat einzustellen, was auch noch Effekte hat, was auch sich auf das Gewicht auswirken kann. Überhaupt ist ganz wichtig, die Patienten nicht nur medikamentös zu behandeln, sondern ein ganz relevanter Faktor bei der IIH ist auch das Gewicht der Patienten. Häufig sind es ja weibliche Patienten und häufig sind sie übergewichtig und so um die im mittleren Alter, so um die 40 und ist häufig der stärkste Therapieeffekt oder der stärkste Effekt, den wir erreichen, wenn die Patienten es schaffen, Gewicht zu reduzieren, wenn sie übergewichtig sind. Gibt das aber auch durchaus bei schlanken Männern. Also es ist nicht, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber deutlich häufiger sind die Patienten übergewichtig.
Ja, da im Rahmen des Vorgesprächs mit Professor Mirschai ist eine interessante Frage aufgetaucht. Und zwar gibt es ja seit einer Weile Abnehmspritzen. Wenn man das jetzt mal so platt sagen kann, es gibt ja verschiedene.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Haben Sie da Erfahrung?
Ja, also wir haben gute Erfahrung damit, dass wenn es geschafft wird, das Gewicht zu reduzieren, dass das einen positiven Effekt auf den Liquordruck hat und die Patienten dann häufig keine kein IIH mehr haben. Und gleichzeitig haben wir auch positive Effekte mit Ozempic und dergleichen auf das Gewicht von unseren Patienten, wenn sie zum Beispiel beim Diabetes behandelt werden. Mir ist allerdings noch keine Studie bekannt, wo man gezielt bei einem Kollektiv von IIH-Patienten das Gewicht mit Ozempic reduziert hätte. Das fehlt, glaube ich, noch, ist aber sicherlich etwas, wo man drüber nachdenken könnte.
Ja, Sie können ja mal drüber nachdenken und eine schöne Studie publizieren. Das fände ich gut. Dann können wir diese Frage nach dem Podcast quasi klären. Genau, apropos Studie, kommen wir zurück zur Studie. Die wesentliche Frage ist dann natürlich für mich auch gewesen, kann man durch sowas wie ein OCT vielleicht auch sowas deutlich risikoreicheres wie eine Liquorpunktion ablösen bei den Patienten?
Und das würde ich nicht sagen. Auch das Pupillenödem ist letztendlich, muss ja nicht zwingend Folge des einer idiopathischen intrakraniellen Hypertension sein. Also klar, hat jetzt eine Papillitis auch eine andere Klinik und die haben dann häufig mehr Probleme bei der Abamisis. Aber für die Diagnostik und die Diagnosestellung ist das wichtigste Element natürlich schon die Liquordruckmessung. Mhm. Wir können gleichzeitig auch bei Patienten eine idiopathische intrakranielle Hypertension haben, die gar keins oder nur ein ganz geringes Papillenödem haben. Insofern ist das schon ein essentieller Bestandteil.
Ja, vielen Dank. Dann wäre jetzt tatsächlich meine letzte Frage noch mal ein bisschen zu dem Custom-Made-Algorithm, also das, was quasi einmal sich anschaut, wie es gewertet wird und was daraus zu ziehen ist. Das hatten Sie ja vorhin angesprochen. Der wird in einer der Quellen der Studie noch mal genau beschrieben. Das haben Sie ja auch noch mal erwähnt. Frage wäre halt, ob das anwendbar ist momentan, ob das was ist, was man in Zusammenarbeit mit denen in Studien machen kann und ob das zum Beispiel sowas wie abnormale Papillen, Makropapillen, Mikropapillen, verkippte Papillen, was weiß ich, Drusenpapillen, ob sowas dann mit berücksichtigt werden kann. Würde mich noch interessieren, falls Sie dazu was wissen.
Also diesen Algorithmus, das ist ein MATLAB-basierter Algorithmus, den die Kollegen in Berlin auch weiterentwickelt haben und den man auch für Forschungsstudien in Kooperation mit der Charité sicherlich anwenden kann. Es gibt auch andere Algorithmen, die zur Optic Nerve Head Volumetrie eingesetzt werden. Da ist ja vor kurzem auch noch einen 2024 nochmal einen Paper in Scientific Reports rausgekommen, was ganz ähnliche Findings hatte wie unser Paper an 99 IIH-Patienten eben auch gesehen haben, dass es zu einer dicke Abnahme der Ganglienzellschicht kommt und korreliert mit dem Friesengrading bei Baseline und das OCT als prognostischer Marker relevant ist. Insofern gibt es verschiedene Algorithmen, die man da anwenden kann, um den CNRF-Kopf zu untersuchen. Wenn man einfach nur qualitativ feststellen will, gibt es ein Papillenödem, ja oder nein, dann kann man sich letztendlich auch einfach den Volumenscan angucken und sieht da, dass der prominent ist, wenn man dann jetzt nicht so eine genaue Quantifikation hat. Und orientieren kann man natürlich auch in der Software, die man da in seinem OCT-Gerät drin hat, einfach die Dicke, die maximale Exkavation nach innen anschauen, so als grobes Orientierungsmaß. Dieser ONH-Volumen-Algorithmus ist nicht in die gängigen OCT-Geräte oder die Software weder von Heidelberg noch von Zeiss eingebaut.
Okay, ich dachte schon, weil ich glaube, MATLAB ist ja Open Source, oder? Ja. Da kommt man ja ran.
Ja, genau. Ja, kann man dann machen, ist aber ein bisschen aufwendig, das sich sozusagen zu installieren. Okay. Es gibt auch kommerzielle Anwendungen.
Ich kann es nicht. Aber das ist natürlich schön, wenn wir da auf einem gewissen Weg sind. Und ich danke Ihnen auch heute ganz herzlich für die Einschätzung und nochmal für die Einführung ins Thema. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Ich hoffe, Sie haben heute genauso wie ich ein bisschen was mitnehmen können und lernen können. Ich danke auch nochmal Amgen für die Unterstützung in diesem Podcast-Monat. Und ich danke vor allen Dingen Ihnen, Herr Professor Albrecht, fürs Erklären und freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche nochmal unterhalten können.
Ja, Ihnen auch. Ganz vielen Dank, Frau Licht, für das nette Interview.
Ja, sehr gern. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit der Einführung in ein bestimmtes Erkrankungsspektrum, was mir ehrlich gesagt noch nicht so viel gesagt hat.
Nächstes Mal geht es wieder um ein neurologisches Thema. Wir werden uns mit der Myasthenie beschäftigen, eine Erkrankung, die wenig mit dem OCT zu tun hat, wo man als Augenarzt aber häufiger im Rahmen von Doppelbildern zu tun haben könnte.
Ja, vielen Dank für die Überleitung und dann wünsche ich Ihnen jetzt auch einen schönen Feierabend.
Danke.
Unter vier Augen, eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.